So, noch einmal guten Abend. Schön, euch zu sehen. Danke, Herr. Gelobt seist du. Ja, letzte Woche hatten wir das Thema, dass wir ringsherum umzingelt und sicher sind. Und dass wir wirklich eingezäunt sind, Gott eine feurige Mauer um uns her ist. Ist also ein ganz wichtiges, zentrales Thema der Bibel, wie sicher und geschützt wir sind. Heute habe ich ein anderes Thema, das in den Gedanken immer mal wieder war. Sicherlich haben wir das auch in mancher Predigt schon die Texte gehört, aber vor 2-3 Wochen etwa war es, da unterhielt ich mich mit meiner Frau Marita. Wir saßen so zusammen und sprachen darüber, dass Menschen nicht immer so glücklich sind, obwohl sie Gewissheit ihres Heils und Frieden haben könnten und das doch gar nicht so oft haben. Und dann haben wir so gewisse Textstellen uns auch angeschaut und da habe ich gewusst, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das Thema heute Abend ist Alarm, Ausrufezeichen, deine Sünden sind nicht vergeben. Deine Sünden sind nicht vergeben. Also, wir wollen uns das heute anschauen. Wir gehen ja davon aus, dass meine Sünden immer vergeben sind. Dass, wenn wir zu Jesus kommen und Vergebung bitten, er uns vergibt. Das ist nicht wahr. Das würden wir gern so wollen. Das stimmt aber so nicht. Das läuft nicht immer so. Wenn es normal läuft, läuft es so. Aber wir tragen entscheidend dazu bei, ob wir Vergebung empfangen, nachdem wir ihn um Vergebung bitten oder nicht. So, das wollen wir uns heute anschauen. Natürlich will ich uns erst einmal einen Vers lesen aus 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn wir das anschauen, dann sagst du, siehst du, Herbert, du nockst dich jetzt gleich selber aus. Da steht es doch schwarz auf weiß, was du mir heute Abend weiß machen willst oder Schwarzmalerei machen willst. Gut, der Abend ist ja noch nicht vorbei. Wir wollen uns dann einfach mal so ein paar Dinge anschauen. Alarm! Deine Sünden sind nicht vergeben. Alarm! Ich glaube, das ist der Punkt oder der Grund auch, warum manche Leute, obwohl sie geistgetauft wurden, obwohl sie Jesus aufgenommen haben, obwohl sie von neuem geboren wurden, nicht die Gewissheit des Heils und der Erlösung haben. Oder zum Beispiel sagt die Schrift, dass die, die zu Jesus gehören, haben tiefen Frieden. Und dann schauen wir uns um und dann stellen wir fest, dass selbst manche, viele, verschiedene, mehrere, einige, wenige, geisterfüllte, wiedergeborene Menschen alles andere haben, aber keinen Frieden. So, und ich schaue mir gerne Sachen an, warum sind Dinge, wie sie nun manches Mal so sind. 1. Johannes Kapitel 1 und wir lesen dort Vers 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vers 9 lieben wir im Allgemeinen sehr. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wenn Vers 7 stimmt, wenn wir uns auf Vers 7 eingelassen haben oder in Vers 7 leben. Vers 7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit oder von aller Sünde. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft. Ich glaube, und die Schrift zeigt es so, wer mit seinem Bruder nicht in Frieden lebt, mit seiner Schwester, der sagt die Schrift, der wandelt nicht im Licht. Richtig? Johannes sagt in seinem Brief sogar, wenn du weiterliest, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, obwohl du niemand wirklich den Hals durchgeschnitten hast. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Wenn du in Unvergebenheit mit deinem Bruder oder Schwester lebst, wenn du in Unvergebenheit lebst, hast du dann gleichzeitig Gemeinschaft mit ihm? Nein, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich mag die Leute, aber dich kann ich nicht ausstehen und mit dir will ich auch nichts zu tun haben, außerdem du hast mich verletzt, dir vergebe ich nicht. Dann kann ich nicht sagen, ich habe mit Gott Gemeinschaft. Wenn die Bibel sagt, wer seinen Bruder oder Schwester nicht lieb hat, der lebt in der Finsternis und hat keine Gemeinschaft mit Gott, selbst wenn er behauptet, er hätte sie. So, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Und dann reinigt uns das Blut Jesu. Okay, das war jetzt so erstmal der erste Einstieg. Ich will uns einen bekannten Vers oder Abschnitt lesen. Könnt ihr schon mal aufschlagen, Matthäus 18. Ich sage sogar, gehe sogar einen Schritt weiter, was ich auch festgestellt habe. Wenn du von dem Herrn Vergebung deiner Sünden bekommst, er dir alles vergeben hat, aber du jemanden anderen dann nicht vergibst, macht Gott deine Vergebung rückgängig. Er legt dir all deine alten Sünden wieder auf und sagt, die musst du jetzt selber bezahlen. Er legt alles wieder auf. Er macht es rückgängig. So, Matthäus 18, ab Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Also Petrus hat gedacht, er bricht hier einen Weltrekord an Vergebung. Siebenmal. Siebenmal, Herr. Du musst schon merken, Herr, ich bin anders als die anderen. Die sind nach einmal sind die fertig und da wird nichts mehr vergeben. Aber ich, siebenmal ist das okay? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal sieben. Also 490 Mal am Tag. Das ist schon so ein Stück, oder? Und wer zählt dann noch? Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel, mit dem Reich der Himmel ist es. Sind wir im Reich Gottes, im Königreich Gottes? Und Jesus sagt, in meinem Reich gilt Folgendes. Es ist wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Das sind heute auf Euro umgerechnet viele, viele, viele Millionen. Viele Millionen. Menge Geld. Weniger. Okay. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Hätte natürlich auch nicht gereicht. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir zahlen, bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herzu und er spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So, achte drauf, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. So wird mein Vater das tun. Jesus, der seinen Vater kennt, der aus dem Himmel kommt. Er sagt, so wird mein Vater euch tun. So wird er euch tun. Du musst dir vorstellen, er bekommt diese riesen Schuld erlassen. Du und ich, wir hatten keine Chance, überhaupt keine Chance, in den Himmel zu kommen. Absolut null Chance. Egal, was wir als Kaufpreis aufgebracht hätten, es hätte nicht gereicht. Wenn wir unser Leben den Angeboten sagen, ich will sterben für meine Sünden, dann sagt das Gesetz, du wirst sowieso sterben, mit deinem Tod, oh du sündiger Mensch, kannst du nicht bezahlen, auch wenn du dein Leben hingibst für deine eigene Schuld, dich opferst mit deinem eigenen Leben, gehst du trotzdem in die Hölle. Denn kein Mensch konnte für seine Schuld bezahlen. Kein Mensch. Niemand. Und dann kam Jesus und dann bezahlte Jesus. Für dich und für mich. Weil er wusste, wir können es nicht. Er war großzügig. Ich glaube, wir haben heute oft vergessen, was es bedeutet, Vergebung erlangt zu haben. Denn du und ich, egal wie fromm wir aufgewachsen sind, egal woher wir kommen, aus welchem Hintergrund, wo immer wir herkommen, wir alle, ob wir gut erzogen waren oder schlecht erzogen waren, ob wir sozial höheren Schichten angehörten oder sozial niederen Geschichten, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir König, Präsident, Bundeskanzler oder Arbeiter in einer Fabrik sind. Alle sind von Natur auf dem Weg zur Hölle und haben keine Chance, in den Himmel zu kommen, es sei denn, sie wählen die Tür Jesus Christus zu ihrem Leben und er sagt, deine große Schuld, egal was du opfern würdest, deine große Schuld erlasse ich dir, damit du zu meinem Vater kommen kannst, bei meinem Vater leben kannst und ewiges Leben haben kannst. Alles geschenkt. Und dann kommt jemand in der Gemeinde. Dann verletzt er mich vielleicht. Macht mich vielleicht blöd an. Und ich sage, das muss ich mir überhaupt nicht bieten lassen. Den gucke ich auch nicht mehr an. Dem vergebe ich auch nicht. Du hast Millionen, um es zu sehen, erlassen bekommen. Und da kommt einer, ich spreche mal auf geistlich umgedeutet, der schuldet dir einen Fuffi. Und du sagst, das vergebe ich dir nicht. Dafür wirst du büßen. Dafür wirst du büßen. Das wirst du bezahlen. Das wirst du, da musst du gerade stehen für. Und wir sind hartherzig, wir vergeben nicht. Und der Herr sagt, du böser Gläubiger, all deine Schuld habe ich dir erlassen und du bist so kleinkariert und vergibst dem, der dich verletzt, der dich beleidigt hat, dem vergibst du nicht. Du schmolzt mit deinem Ehepartner über Wochen und Monate und sagst, ich werde es dir schon heimzahlen, mit meinen Eltern rede ich kein Wort mehr. Kein Wunder, du wirst wahrscheinlich nicht lange leben. Denn das erste Gebot mit Verheißung ist, ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht. Und du lange lebst. Den meisten Jugendlichen heute geht es nicht gut. Ganz klar, es kann ihnen auch nicht gut gehen. Weil du musst ja so sehen, welch eine Respektlosigkeit allgemein herrscht auch auf den Straßen. Da hat ein Jugendlicher, der geht auf der Straße, und aus Versehen stößt vielleicht ein Älterer an und der Jugendliche pöbelt diesen alten Herrn oder die alte Dame an. Hey, du Idiot, kannst du nicht aufpassen? Da ist kein Respekt. Da ist keine Achtung vor dem anderen. Schon gar keine Achtung vor dem Alter. Und dafür werden wir bezahlen. Es gibt nur einen Weg, nicht selber bezahlen zu müssen, das ist Vergebung zu bekommen. Dafür wird man mal bezahlen, wenn wir unseren Vater und unsere Mutter nicht ehren. Aber mein Vater ist so blöd, richtig. Sei froh, dass du nicht so blöd bist. Da kannst du doch großzügig sein. Jesus sagt, du böser Knecht, all das habe ich dir erlassen. Und du gehst und bist so hartherzig, unbarmherzig gegen dem gegenüber, der an dir schuldig geworden ist. Und er sagt, werft ihn ins Gefängnis, er soll alles bezahlen. Weißt du, das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Gott wird auch der Gott aller Gnade genannt. In diesem Reich Gottes leben nur begnadete Menschen. Und es können auf Dauer auch nur solche dort leben, die Gnade empfangen und auch Gnade an anderen erweisen. Wenn ich für mich Gnade will, Vergebung will, dann muss ich das dem anderen auch zugestehen. Denn das Reich Gottes ist ein Reich Gottes. Das ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und wir sind unter dem Gott aller Gnade und der Barmherzigkeit. Und Jesus sagte, dass wir barmherzig werden sollen, wie unser Vater im Himmel. Und dass wir großzügig sein sollen, wie unser Vater im Himmel. Aber wenn ich hergehe und dir nicht vergebe, nachdem du mich verletzt, beleidigt oder sonst etwas hast, ich vergebe dir nicht, dann sagt der Herr Herbert, ich vergebe dir jetzt auch nicht. Du wirst jetzt deine Schuld bezahlen. Denn in dem Moment, wenn ich mich entscheide, dir nicht zu vergeben, verlasse ich Gnade und gehe unter das Gesetz. Und ich gehe unter das Gesetz und sage, ich werde richten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast mir Übles getan, dafür wirst du jetzt büßen. Ich strafe dich mit Missachtung. Oder mit sonstigen Dingen, ich habe mit dir nichts zu tun, ich grüße dich nicht mehr, bis du angekrochen kommst. Wie oft höre ich, dass jemand mir sagt, weißt du Herbert, mit dem werde ich erst wieder im Reinen leben, wenn er angekrochen kommt. Dann sage ich, pass auf, eines Tages wirst du kriechen. Eines Tages wirst du angekrochen kommen und dann wird jemand sagen, nein. Du kannst kriechen, so viel du willst. Ich vergebe dir nicht. Jesus hat diesem Thema der Vergebung so viel Raum eingeräumt und darüber intensiv gesprochen. Und ich werde nur ein paar Aspekte, ein paar Bibelverse heute rausnehmen. Aber Jesus sagt, geht, der alles erlassen bekam, dem vergeben wurde, sperrt ihn ein, er soll jetzt bezahlen. Das heißt, die alte Schuld wurde, seine Schuld, die gerade vergeben wurde, weil er so gebeten hatte. Gerade war sie vergeben und jetzt sagt der Herr, jetzt gibt's ihm zurück, sperrt ihn ein, er soll selber bezahlen. Er hat Gnade verlassen und muss jetzt selber bezahlen. Seid ihr mit mir? Wir denken, und vielleicht sind wir da manchmal ein bisschen zu charismatisch beflügelt worden, wir denken, wir können mit anderen im Stress leben, wir können in Bitterkeit und Unvergebenheit leben, aber voll zum Herrn kommen und sagen, worship and praise the Lord, Herr, ich liebe dich. Und im Hinterkopf ist, wie gut, dass ich nicht wie der Dummkopf da hinter mir bin. Wie gut, dass ich nicht so eine Gurke bin wie der da. Aber dich preise ich, Herr. Herr, du hast wirklich schon 6 Richtige im Lotto, als du mich erwischt hast. Das war ein Volltreffer für dich, Herr. Aber weißt du, das ist ein selbst erwählter Gottesdienst. Während du das sprichst und worshipst und betest, ist Gott schon gar nicht mehr da. Der hört dir gar nicht zu. Der hat nämlich die Schotten dicht gemacht. Weil Leute, die nicht vergeben und nicht vergeben wollen, haben keinen Zugang ins Allerheiligste. Nur die, die Vergebung haben und Vergebung gewähren, haben Zugang auch in Gottes Gegenwart. Lass uns mal einen weiteren Vers lesen. In Matthäus 6. Erstmal lesen wir den Teil des Vaterunsers. Jesus lehrte seine Jünger beten. Ich habe so gedacht, als ich die Tage über diesen Vers, nach diesem Abschnitt nachdachte, wenn mal die ganzen Leute, die immer wieder das Vaterunser bei jedem Anlass, sei es Beerdigung, Hochzeit oder sonst wo runterraten, wenn die dann die nächsten Verse weiterlesen würden, da würde ihnen vielleicht das Vaterunser beten doch irgendwann vergehen oder es würde doch so zu ihrem Leben sprechen, dass sie Korrekturmaßnahmen in ihrem Leben einleiten würden. Matthäus 6, Abvers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Steht es bei dir auch so? Wie auch wir vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Hallo? Steht das in deiner Bibel? Gott sagt, wenn du nicht vergibst, vergebe ich auch nicht. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben. Wie wir vergeben haben. Ich kann nicht im Streit mit meiner Frau leben, sie nicht achten und dann glaubensvolle Gebetserhörungen haben. Glaubensvolle Gebete kann ich noch sprechen. Aber wenn sie nicht aktiv oder wenn sie nicht eintreten, dann sollte ich mir überlegen, warum passiert es nicht. Denn die Schrift sagt eindeutig, das könnt ihr euch für zu Hause nochmal lesen, wenn wir uns gegenüber unserer Ehefrau und auch gegenüber Schwestern, Frauen, wenn wir uns ihnen gegenüber nicht korrekt verhalten, dann sagt die Bibel, ihr Männer, denkt daran, eure Gebete werden verhindert. 1. Petrus 3, Vers 7, könnt ihr zu Hause lesen. Dann werden unsere Gebete verhindert. Wenn ich mit meiner Frau nicht in Ordnung lebe, wenn ich nicht mit der gewissen Achtung meinen Schwestern gegenüber lebe, nicht eine gewisse Achtung auch vor den Frauen habe, dann sagt die Schrift, sagt Petrus, dann werden deine Gebete verhindert. Weil wenn ich die Frau nicht achte, zeigt das, dass ich Gott auch nicht achte. Der Johannes sagt im ersten Brief, wer sagt, er liebt Gott, geht aber an seinem Bruder und Schwester achtlos vorüber oder hat ein hartes Herz ihm gegenüber und er sagt, er lebe mit Gott, dann sagt Johannes, dann ist er ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm, sondern er lebt wirklich in Realität, in der Finsternis, egal wie sehr er sich das schönredet. Der erste Johannesbrief ist sehr aufschlussreich bezüglich dieser Dinge. Aber Jesus sagt hier im Vater Unser, wie wir beten sollen. Und dann sagt er, wenn ihr das betet, dann muss etwas klar sein. Wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wenn das, welche schuldig geworden sind an dir in deinem Leben und du hast ihnen vergeben, dann wird dir auch vergeben werden. Wenn du aber zu Gott kommst und sagst, vergib mir, und du sagst, aber dem oder der vergebe ich nicht, dann sagt der Herr, du brauchst gar nicht beten, denn der Gott wird es dir nicht vergeben. Das ist ein sinnloses Gebet. Du kannst in der Zeit eher eine Pfeife rauchen. Da wird es wenigstens Qualm sehen. Aber jetzt fang nicht das Rauchen an. Aber so, die Schrift sagt es, Jesus hat es gesagt. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und für mich ist das nicht durchaus nur das Gläubigsein in der Gemeinde mit unseren Brüdern und Schwestern. Das gilt für mich auch für meinen Arbeitsplatz, an dem ich lebe. Das gilt für meinen Job an der Uni oder wo immer ich bin. Wo immer du arbeitest, wo immer du dich bewegst, da leben wir in Vergebung, ja. Es mag sein, dass du einen furchtbaren Chef hattest. Ich kenne so etwas. Wo du jeden Tag hinkommst und du weißt, auch heute wird es in dieser Bude wieder krachen. Und auch heute wird der Chef sich gegenüber den Angestellten mies benehmen. Und trotzdem habe ich als Licht gelebt. So dass der eine Arbeitgeber sagte, Herr Ericke, als Sie bei uns geschafft haben, es war die schönste Zeit meines Lebens. Bald darauf hat er seinen Betrieb aufgegeben. Er hat gesagt, ich tue mir das nicht mehr an. Aber was ich mit Ihnen erlebt habe, ich war ein Friedensstifter. Natürlich wurden die Angestellten oft ungerecht angegangen und es wurde Punkt gesucht, einfach um Stress zu machen. Aber ich habe immer wieder versucht, Frieden zu bringen, Frieden zu stiften, denn selig sind die Friedensstifter, sagte Jesus. Glückselig, Makarios. Friedensstiften ist manchmal anstrengend, aber die Schrift sagt, Jesus sagt, Friedensstiften macht glücklich. Friedensstiften macht glücklich. Makarios, beneidenswert glücklich, die Friedensstifter. Beneidenswert, Makarios. Und es mag sein, dass Dinge schwierig sind, aber vielleicht bist du ja gerade deshalb dort, um Licht in dieser Welt zu sein, um dein Licht, das Licht dort zu verbreiten. Jetzt gehen wir mal zu Matthäus 5. Matthäus Kapitel 5, 23 bis 26. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, Gabe, das ist so Ehrengabe, dein Geschenk, deine Ehrerweisung, wenn du das so mal die Worterklärung nachschaust, wenn du deine Ehrerweisungen zum Altar, also zu Gott bringst, und du dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe, deine Ehrenpräsenz Gott dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen. Wörtlich, sei deinem Gegner schnell wohlgesinnt. Wörtlich, sagt deine Anmerkung auch in der Elberfelder. Sei schnell wohlgesinnt deinem Gegner gegenüber, der, mit dem du Krach hast. Sei großzügig. Lass es mich so vorwegnehmen. Der beste Weg ist, wenn irgendjemand dir etwas antut, dass du es überhaupt nicht mehr zurechnest. 1. Korinther 13 sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und mir geschehen viele Dinge, wo Leute, wo ich sagte, da könnte ich beleidigt sein, da könnte ich gekränkt sein, so eine Frechheit, die man sich rausnimmt und sonst was. Das ist aber zu viel Energievergeudung und das ist auch nicht recht im Reich Gottes, denn im Reich Gottes leben wir nicht unter diesem Punkt. So, ich habe grundsätzlich, egal was jemand mir tut, habe ich mal vor Jahren eine Entscheidung getroffen. Ich rechne es nicht zu. Und weil ich es nicht zurechne, brauche ich auch niemanden zu vergeben. Immer wieder kommen Leute und sagen, Herbert, könntest du bitte vergib mir, was ich da gesagt oder gemacht oder getan habe. Herbert, vergib mir. Ich muss sagen, in den meisten Fällen weiß ich nicht, worum es geht. Weil als ich es hörte, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, das geht direkt weg. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich rechne es nicht zu. So muss ich manchmal sagen, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Dann, wenn es dir wichtig ist, musst du mir auf die Sprünge helfen, erzähl mir den Fall. Aber wenn du sagst, es ist nicht wichtig, ich habe dir sowieso, egal was immer du mir angetan hast, ich habe es dir schon vergeben, beziehungsweise ich habe es dir nicht zugerechnet. Von daher brauche ich dir nichts vergeben. Dadurch, dass ich es nicht zurechne, habe ich keine Anklage dem anderen gegenüber im Herzen und ich bin immer frei. Das ist super, frei zu leben. Dem anderen nicht mehr zuzurechnen. Ich weiß, mit Menschen, mit denen man näher steht, da ist das dann manches Mal doch ein bisschen anders, denken wir. Sollten wir aber in der gleichen Art und Weise fortfahren. Und das ist ja in Ehe so, da bist du, wir sind ein Fleisch und wir leben zusammen und da ist Schmusi Schmusi und all das Zeug und nachher ist Krusi Krusi, also Krachi Krachi. Und dann ist ja klar, schuld war der andere, ich werde schmollen, bis er einsieht, ich rede nicht mehr mit dir, weil du zu mir mies warst. Und wir gehen mit dem Gesicht, mit dem langen Gesicht und dann irgendwann am Mittag, dann sitzen wir am Mittagstisch und dann sagt Schatzi, dein Gesicht hängt im Teller und Schatzi sagt, iss was? Weißt du, dann kommt der Kessel wirklich zum Kochen. Hast mich am Morgen verletzt, siehst, dass ich den ganzen Tag schon so gequält rumlaufe. Und dann fragst du noch, iss was? Ich meine nicht Jürgen von der Lippe. Immer wenn meine Frau sagt, iss was, dann tue ich was, das, dann esse ich was. Nein, davon spreche ich nicht. Ist was? Ja, du hast mich verletzt. Und dann trompeten wir wahrscheinlich los oder eventuell auch nicht. Aber dann geht es los und dann musst du mal wissen, was du mir angetan hast. Und dann sagt der Heilige Geist, jetzt warst du schlimmer als der Ausgangspunkt. Jetzt musst du in Ordnung bringen. Das Beste ist, vergib gleich, rechne gleich nicht zu, sei großzügig, wie Jesus dir großzügig gegenüber ist. Denn wie oft begehen wir noch Fehler? Also ich denke mal, das passiert manchen noch, oder? Dass du nochmal das Ziel verfehlst, dass du daneben haust, dass du sündigst. Hamartia. Vielleicht sogar gibst du dir die beste Mühe und haust voll daneben. Oh, jemand sagt knapp daneben, aber knapp daneben ist auch ganz daneben. Selbst wenn man sich den Namen knapp zulegt, das nützt nichts. Knapp daneben ist ganz daneben. Das ist nochmal ganz einfach so. So. Und was macht der Herr? Der Herr ist großzügig, wenn wir sündigen. Wie oft beleidigen wir ihn? Wie oft beleidigen wir ihn? Da hat der Herr ein Gebot gegeben an die Väter. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Aber wir denken, wir wissen es besser. Wir setzen uns drüber hinweg und wir reizen unsere Kinder. Und wir schaffen Ärger als Mütter und Väter. Wir provozieren unsere Kinder. Wir handeln gegen Gott. Und dann sind die Kinder vielleicht auf Palme 70 und gehen hoch und finden, dass sie die scheußlichsten Eltern der Welt haben. Und dann geben wir noch einen drauf, denn wir sind ja die Autoritätsperson. Aber irgendwo haben wir gereizt, haben wir geärgert. Wie weit können wir gehen? Und du wirst schon sehen, ich bin der Herr im Haus. Wie sagt mir manchmal jemand, ich bin der Herr im Haus und ich will, dass meine Kinder machen, was sie wollen. Weißt du, Jesus ist der Herr in deinem Haus. Wann fängst du an zu tun, was er von dir erwartet? Wenn er mit dir so umgehen würde, wie du mit anderen umgehst, dann gute Nacht, mein lieber Josef. Aber wenn hier ein Josef unter uns ist, dann, wir meinen jetzt nur die Josefs im Internet. Ist da jetzt ein Josef im Internet, dann schreibe mir, dann war das jetzt prophetisch, ich weiß nicht, prüfe es selber. Okay, wie auch immer. Also wenn du jetzt ein Josef bist, ich meine nicht die Josef und Maria, die sind ja schon oben. Ne? So, also versteh, wie oft sündigen wir gegen Gott? Wie oft und beleidigen wir ihn, indem wir sein Wort missachten? Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde lieb hat. Weißt du, was Jesus mit dir und mir und mit seiner Gemeinde alles erträgt und durchmacht? Und der Herr sagt, sei so mit deiner Frau. Trage es, halte es aus. Ich meine nicht, dass ihr Frauen jetzt heute nach Hause geht und sagt, jetzt wollen wir mal sehen, bis zu welchem Grad ich meinen Mann reizen kann. Und die Vergebungsbereitschaft, da kommt, nein, davon spreche ich nicht. Denn die Bibel sagt, unterstellt euch gegenseitig, hypotasso unterordnet, das Wort ist ja hypotasso, unterstellt euch gegenseitig, ihr Frauen den Männern und ihr Männer den Frauen. Das hypotasso heißt ja, gewährt euch gegenseitig Schutz. Das ist keine Rangordnung. Das ist keine Rangordnung. Also ich sage immer, wenn ich als Mann darauf poche und sage, ich bin der Hausherr, damit das ein für alle Mal klar ist in dieser Bude, dann weißt du, dass du dich dringend bekehren musst. Denn wenn du das einfordern musst, dann lebst du nicht nach der Bibel. Denn wenn dein Leben das Licht der Menschen wäre, dann wäre es auch ein Licht für deine Frau. Ich habe euch Männer jetzt angenommen. Für euch Frauen gilt es ja auch. So wichtig. Aber wir empfangen Vergebung. Egal was geschieht, wir kommen zum Herrn und der Herr vergibt uns. Aber wenn dann andere da sind, dann wollen wir nicht vergeben. Oh, was wäre das Internet auch ruhiger und vielleicht manches Handy. Da gehen SMS hin und her. Du hast gesagt und wenn du das nicht in Ordnung bringst und wenn du da und dann komme ich auch nicht und dann sitze ich auch nicht auf der Seite, wo du sitzt. Und dann, oder da gehen lange E-Mails im Internet. Du hast mit jemandem Krach. Und jetzt machst du Seite 1 und Seite 2 und Seite 3 auf und erklärst, warum es so zwingend notwendig ist, dass der andere jetzt kommt und bei dir Buße tut und sagt, bitte vergib mir, dass ich dich aufgeregt habe. Dass du aber mit deinen seitenweise E-Mails den Vogel abgeschossen hast und viel mehr schuldig schon bist als diese Person, die vielleicht was ausgelöst hast, das vergisst du. Du musst dann umkehren. Und du denkst noch, du bist mit Gott in Ordnung. Und du denkst, du hörst die Stimme Gottes, der Herr redet zu mir. Da frage ich mich, welcher Herr? Hallo? Dann können wir nämlich auch in Irrtümer kommen. Wenn du deine Gabe darbringst, Vers 25 nochmal, komm deinem Gegner schnell entgegen, sei deinem Gegner schnell wohlgesinnt, während du mit ihm auf dem Weg bist, da kommt es wieder, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, wenn also dem, der das mit seinem Nächsten nicht in Ordnung bringt, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Steht das auch bei dir so? Kommst nicht da raus. Wir können nicht nur Vergebung für uns wollen und der andere, der soll bestraft werden. Den anderen, der kriegt unsere geistliche Abmahnung. Es ist so wichtig, dass wir das tun, was der Herr tut. So wie Christus uns vergeben hat, vergeben wir auch. Wir rechnen das Böse nicht zu. Wir sehen auch hier ist dasselbe wieder wie mit dem unbarmherzigen Diener, mit diesem unbarmherzigen Knecht. Wo er sagt, hier, du wirst da nicht rauskommen. Und dann, dass der, mit dem du etwas hast, dem du bedrängst, den du gefangen hältst. Die Bibel sagt, wir halten, wenn wir jemanden nicht vergeben, dann halten wir ihn wie in einem Gefängnis. Und die Schrift sagt, wir sollen ihn lossprechen, loslassen. Wenn wir also da sind und wir sind hartherzig und vergebenlich, jetzt sagt die Schrift dann, was ist denn? Er sagt, bring das schnell in Ordnung. Nicht, dass diese Person, mit der du etwas hast, zum Richter geht. Und wer ist der Richter? Gott. Gott. Und wie oft sind Menschen da, denen Unrecht geschehen ist, verzweifelt und sie sagen, Herr, es geschieht mir Unrecht, es geschieht mir Gemeinheit, was mir widerfährt. Wie lange, Gott, willst du noch zu diesem Zustand schweigen? Und Gott sagt in diesem Gleichnis von diesem ungerechten Richter, er sagt, diese Witwe geht jeden Tag und sagt, verschaffe mir Recht, aber der ungerechte Richter schafft es nicht. Er schafft ihr kein Recht. Und dann sagt es dort, nicht so aber Gott. Gott wird seine Auserwählten, die zu ihm rufen, er wird Tag und Nacht auch zu ihm rufen, egal ob sie am Tag oder in der Nacht rufen, er wird ihnen antworten, unverzüglich, ohne Verzug, und ihnen Recht verschaffen. Also ich will nicht warten, dass jemand, den ich festhalte durch Unvergebenheit, ich will nicht warten, dass er zu Gott geht und sagt, Gott, es macht mich krank, ich halte es nicht mehr aus. Vielleicht ist die Person geistlich noch nicht so weit, dass sie sagt, ich vergebe, ich rechne es nicht zu. Vielleicht macht es ihr noch sehr viel aus. Und sie sagt, ich habe keine andere Instanz, ich muss zu dem Richter des Himmels und der Erde gehen und sagen, Gott, es geschieht mir Unrecht, Unvergebenheit. Wie lange, Gott, willst du da noch schweigen? Und Gott sagt, ich werde nicht schweigen, sondern ich werde veranlassen, dass diese Person, die dieses verursacht, dass sie zur Rechenschaft gezogen wird. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Gott ist Gerechtigkeit. Und die Schrift sagt, dass wir gerecht sein sollen, wie er selber auch gerecht ist. Und du wirst dort erst herauskommen, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Bei diesem unbarmherzigen Diener, Knecht, Mann, Menschen, wie hätte er da wieder rauskommen können, nachdem seine Schuld, seine Vergebung rückgängig gemacht wurde? Wir sehen auch hier, da ist jemand, auch in diesem Beispiel sagt Jesus, die Person bringt es nicht in Ordnung, also wird sie ins Gefängnis, soll sie bezahlen, bis der letzte Pfennig bezahlt ist. Das heißt, wer selber keine Gnade anderen gewährt, muss für seine Schuld wieder selber bezahlen. Er muss wieder dafür selber gerade stehen. So. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hergehen und dass wir sagen, ich vergebe, wie Christus mir vergeben hat. Wir sehen in der Offenbarung, da sind die Märtyrer, die stehen, Herr, wie lange willst du noch gewähren, dass die, die an dich glauben, auf der Erde verfolgt werden und den Märtyrertod sterben? Wie lange? Wann willst du endlich Rache üben, Gott? Sagen diese verstorbenen Heiligen. Wann willst du dich endlich rächen? Gott sagt, habt noch ein bisschen Geduld, aber ich werde die Verantwortlichen vor Gericht bringen. Gott schweigt manchmal, er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er hat Geduld, sagt die Schrift. Und wenn du und ich nicht vergeben und sagen, ach, das Leben ist trotzdem, mir geht's gut, es ist alles toll. Glaube mir, wenn du nicht vergibst, dein Absturz kommt, dein Gefängnistor öffnet sich schon. Du wirst auf jeden Fall in Gefangenschaft gehen. Wie komme ich dort raus? Wie komme ich raus? Indem ich hergehe und sage, Herr, ich war so ein törichter Mensch. All diese große Schuld hast du mir erlassen. Du hast mich errettet vor dem Höllenfeuer. Du hast mir alles vergeben, auch die Beleidigungen, die ich dir nach meinem Gläubigsein, durch meine Handlungen und Taten und auch durch meine Nichttaten, all das, was ich dir zugefügt habe, Herr, an Beleidigung, das hast du mir vergeben und ich bitte dich nochmal, vergib mir. Und Herr, ich vergebe dem, der an mir schuldig geworden ist. Tut mir leid, dass ich so hartherzig war und nicht vergeben habe. Bitte vergib mir, Herr, dass ich nicht vergeben habe. Dann kommst du aus dem Loch wieder raus. Das ist der einzige Weg, aber rauszukommen. Wenn du ins Loch gekommen bist, aufgrund von Unvergebenheit, und das Blut Jesu beanspruchen willst, funktioniert in dem Fall nicht. Diese Funktion, aus dem Loch zu kommen, geht nur über Vergebung, indem du selber vergibst. Seid ihr mit mir? Und das ist so wichtig. Und als wir da so saßen im Wohnzimmer, Marita und ich haben uns ausgetauscht, wir haben gesagt, kein Wunder, dass es manchen Gläubigen so schlecht geht. Kein Wunder, dass sie ständig angegriffen und angefochten sind. Dass ich letzten Sonntag sagte, dass wir eingezäunt, umzingelt sind. Aber weißt du, wenn ich hergehe und einem anderen nicht vergebe, wenn ich nicht vergebe, dann mache ich selber meinen Zaun auf, dann mache ich selber die Feuermauer, die um mich ist, auf und gewähre dem Teufel Einlass in mein Leben. Ich entferne selber den Glaubensschild durch meine Unvergebenheit und Bitterkeit. Ich gewähre dem Teufel Zugang. Er darf jetzt mich mit den feurigen Pfeilen beschießen. Ich brauche ihn nicht einladen. Bitte, Teufel, beschieße mich jetzt. Er tut das von selber, denn durch Unvergebenheit öffnest du die Tore, öffnest du deinen Zaun, öffnest du deine Mauer. Und dann kann der Teufel in ganze Familien einbrechen und Familien zerstören. Vergebung ist so wichtig, ist die Basis auch für unser Leben. Wenn wir nicht Vergebung empfangen hätten durch Christus, dann wären wir wirklich arm dran. Aber er hat uns vergeben, großzügig. Und der Herr sagt, vergib auch du großzügig. Der Weg, wenn wir in Gefangenschaft gekommen sind, aufgrund von Unvergebenheit und Bitterkeit, ist, vergib, aber bitte, und du musst jetzt selber um Vergebung bitten für dich, denn du hast die Sache jetzt viel mehr verschlimmert. Der Hebräerbrief sagt, es ist wichtig, dass wir auf diese Dinge achten. Der Hebräerbrief sagt, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit unter euch entsteht. Das würde die vielen, die Gemeinde, verunreinigen. Und Bitterkeit entsteht, wenn wir nicht vergeben. Und der andere sagt, um keinen scheint das zu interessieren, dass man mich verletzt hat, dass man mich beleidigt, dass ich gekränkt bin oder dass man mir nicht vergibt. Keinen scheint es zu interessieren. Und das gibt Gespräche untereinander. Das heißt, dieser Wurm und dieses Gift von Bitterkeit weitet sich immer mehr aus. Und dann fangen an, sich Lager zu bilden und dann geschehen Spaltungen. Dann geschieht Krieg untereinander, Parteiungen kommen dann zustande. Deshalb sagt der Hebräerbrief, wenn Bitterkeit ist, muss das sofort in Ordnung gemacht werden. Und diese religiöse Manier, die wir haben, da sind welche, da ist jemand, der ist gemein zu jemandem, der verletzt jemanden oder da ist Unvergebenheit und Bitterkeit. Ja, wir wollen warten, der Herr wird das schon machen. Das zeigt mir die Bibel nicht. Die Bibel zeigt die anderen Mitknechte, die anderen Gläubigen, sie gingen hin und sagten, Herr, da ist Unrecht, das geschieht. Gott will, dass wir das beim Namen nennen. Gott will, dass wir darüber sprechen. Das heißt nicht, dass du sagst, ja, ich höre, ich weiß, Schwester sowieso und Schwester sowieso haben Krieg miteinander. Aber ich will ja nicht schlecht reden. Nein, nein, du brauchst auch gar nicht schlecht reden, denn wenn du nichts unternimmst, wenn du da nicht irgendwie selber Hilfe anbietest oder jemanden rufst, der Hilfe bringt, dann sorgst du dafür, dass diese beiden den Abgrund runterschlittern und dass sie zugrunde gehen und vielleicht sogar ihr Heil verlieren. Denn wenn jemand in Bitterkeit lebt und nicht vergibt, dann sagt die Bibel, dann wird ihm seine Schuld wieder zugerechnet. Er muss sie selber bezahlen. Das heißt, dass jemand sein Heil verlieren kann. Wenn Gott sagt, ich vergebe dir nicht mehr, wie willst du dann in den Himmel kommen? Da kannst du Tür Jesus, Lamm Jesus, Brot des Lebens, da kannst du Blut Jesu nehmen und sagen, da gehe ich durch die Himmelspforte. Da sagt der Herr, nein. Du bist rausgegangen, als du nicht mehr vergeben hast, hast du Gnade verlassen. Und in den Himmel kommt man nur, wenn man in Gnade lebt. Sonst kommt man da nicht rein, wenn wir in Gnade leben. Einwurf dazu. Ich spreche jetzt ja zu erwachsenen Gläubigen. Ihr habt viele Trainings durchgemacht. Ihr habt geboren, um frei zu sein, durchgemacht. Cleansing Stream oder Cleansing Classes, reiniger Strom, wie auch immer das bei den verschiedenen in Deutschland heißt. Bei uns ist geboren, um frei zu sein. Du weißt, um was es geht. Du weißt, wie Vergebung funktioniert. Und ich erinnere mich, dass wir an diesem Dienstwochenende auch in Bezug auf Vergebung gingen. Und dann hast du in deiner Hand die Person reingesprochen, denen du vergeben musstest, die dich verletzt haben, die dich vielleicht sogar missbraucht haben. Und da sind schlimme Dinge geschehen und da kann man auch nicht immer gleich sagen, pauschal, du bist missbraucht worden, vergib und die Sache ist in Ordnung. Nein, nein, da muss man aufarbeiten, seelsorgerlich und Hilfestellung leisten und manchmal jemand Stück um Stück rausführen. Deshalb bieten wir ja auch geboren, um frei zu sein, cleansing stream, also reinigender Strom an, um Menschen rauszuhelfen, damit sie einen Stand einnehmen können und dann auch in einem Stand von Vergebung und nicht zurechnen leben können. Das müsstest du wissen. Aber da gibt es ja auch immer wieder Leute, die neu in die Gemeinde kommen. Sie sind missbraucht worden, verletzt worden. Da müssen wir natürlich helfen und zeigen, dass Vergebung durch Christus möglich ist und dass die Kraft Jesu Christi größer und stärker ist als jede Schuld und jeder Missbrauch, der an uns geschehen ist. Und da müssen wir Leute an der Hand nehmen und sagen, wir führen es raus. Da nützt nicht so, du musst nur vergeben und die Welt ist in Ordnung. Nein, nein, da ist die Seele verletzt, da ist die Seele kaputt, da sind viele Dinge passiert. Da muss man an der Hand nehmen und sagen, ich führe dich raus, ich helfe dir, wenn das jemand braucht. Ich hatte die Gnade, wenn du so willst, um es mal fromm auszudrücken, als ich mich bekehrte und ich habe viel Missbrauch erlebt als Kind. Viel Missbrauch. Gewalttat war normal in unserem Haus. Dass mein Vater mich oder unsere Mutter vor unseren Augen auspeitschte, das war nichts Außergewöhnliches. Aber dann habe ich Jesus mein Leben gegeben. Damals 1971, 72. Und dann saß ich da in meiner Gefängniszelle. Und dann habe ich ihn aufgenommen. Und auf einmal kam in mich hinein, ich muss meinen Vater um Vergebung bitten, wo ich ihm kein guter Sohn war. Jeder Psychologe, jeder Seelsorger hätte vielleicht geschrien und gesagt, Herbert, halt, stopp! Der war der Teufel! Du warst das Opfer! Aber als Opfer war ich in vielem auch Täter. Ich war in vielem nicht in Ordnung, was ihn natürlich niemals berechtigt, in der Art und Weise vorzugehen, berechtigt hat. Aber so ist es gewesen. Und dann kam Jesus und da habe ich nur einen Wunsch, wenn ich hier rauskomme, dann muss ich mit meinem Papa sprechen. Ich habe versucht, Briefe zu schreiben, er hat nicht geantwortet. Er war richtig schadenfroh, am liebsten so nach dem Motto, der sollte für immer im Knast sitzen. Aber weißt du, aber als ich rauskam, da war einer der ersten Schritte, meinen Vater anrufen, sagen, Papa, würdest du mir bitte vergeben, wo ich dir Unrecht getan habe und wo ich dir kein guter Sohn war? Würdest du mir das bitte vergeben? In meinem Herzen war Vergebung. Ich hatte kein Cleansing. Ich hatte eine Knastzelle, in der hockte ich alleine. Da las ich meine Bibel. Und in dieser Bibel las ich etwas davon, wie mir vergeben wurde und wie ich anderen vergebe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es in dem Moment überhaupt gelesen habe, dass ich vergeben soll. Aber als ich rauskam, wusste ich nur eins. Ich muss Frieden haben mit meinem Vater. Und wir haben Frieden geschlossen. Verstehe? Da war kein Seminar. Da war nichts Großes. Und dann denke ich, in unserer Zeit, welche Mühe Gemeinden sich auch geben mit Seminaren und Cleansing und Reinigung und geboren, um frei zu sein, wie immer das wird. Man gibt sich Mühe. Und die Leute leben nach so einem Seminar im großen Teil weiter wie davor, als hätte man das niemals mitgemacht. Man ist bitter, man vergibt nicht, statt die andere Wange hinzuhalten, tritt man vors Schienenbein, muss ich mir nicht gefallen lassen, wo sind wir denn? Wir sind im Reich Gottes und da vergeben wir. Wir rechnen das Böse nicht mehr zu. Hallo? Wir sind im Reich Gottes. Da sind wir. Und wir rechnen es nicht mehr zu. Wir sind an einer anderen Baustelle. So, der Herr ist hier ganz klar. Lass uns noch ein paar Verse lesen. Oh ja, das ist, da lese ich auch noch einen Abschnitt. Markus 11. Das ist ja für uns Leute, die wir die Glaubensbotschaft leben, ist das ja ein tolles Kapitel oder auch ein toller Abschnitt in Markus 11. Und da sagen wir, Amen, Amen. Also dass die Glaubensherzen, die schlagen da hoch. Denn dazu stehen wir. Dafür kämpfen wir. Dafür würden wir vielleicht manchen Ärger in Kauf nehmen. Aber du musst wissen, welchen Glauben ich habe. Und hier heißt es in Markus 11, Vers 20, fortfolgende. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm. Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Der war unfruchtbar und Jesus hat einen Fluch ausgesprochen, der verdorrte, ne, für die die Bibel kennt es nicht so an, kannst du nochmal nachlesen. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wörtlich heißt es ja, habt den Glauben Gottes. Glaubt dasselbe, was Gott glaubt. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, Hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Steht es bei euch auch so? Darum sage ich euch, alles, Panthes, alles, 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 um was ihr auch, alles auch, entschuldige, warte, ich muss nochmal zurück. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euer sein. Ist doch toll. Das glauben wir. Aber dann schauen wir den Alltag. Wir sprechen, dass der Berg geht und er wird größer. Wir sagen dem Problem, hau ab, und das Problem spitzt sich zu. Und wir haben manche Glaubensakrobatik unternommen und irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, richtig? Denn zu diesem Glaubensabschnitt gehört auch nochmal Vers 25. Und wenn ihr dann so steht und wenn ihr dann so betet und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Interessant. Du sollst zu diesem Berg sprechen. Jesus sagt, es wird geschehen. Und wir haben manche Dinge gebetet und gesprochen, es passiert gar nichts. Und da habe ich so, manchmal überlegt man sich, wie kommt das denn? Ich glaube, wir haben außer Acht gelassen. Wir erlauben uns, nehmen uns diese Freiheit, mit dem anderen ungeklärt zu leben, in Bitterkeit zu leben, wollen aber die großen Glaubenshelden sein. Und Gott sagt, du kannst sprechen, so viel du willst. Wenn du nicht vorher vergeben hast, sind deine Glaubenssprüche nur Sprüche. Sie sind nichts wert. Und egal, wie viele Berge du versenkst, sie werden da stehen bleiben. Das sage ich dir jetzt schon. Gott sagt, es wird erst verschwinden aus deinem Leben, wenn du selber vergibst. Darum sage ich euch, wenn ihr so betet und sprecht, dann vergebt. Guckt, ist was unklar. Sonst funktioniert das nicht. Das heißt, Unvergebenheit deaktiviert meinen Glauben. Macht Gottes Wort kraftlos in meinem Leben, dass es nicht funktioniert. Denn das Wort Gottes ist Geist und Leben. Aber wenn ich jetzt mit dem Tod und der Bitterkeit, der Unvergebenheit dort reinkomme, dann mache ich das Wort Gottes, dieses glaubenskräftige Wort, das eigentlich gesandt war, um mir Leben und Hilfe zu geben, mache ich das zunichte. Dann beten wir für Kranke und sagen, oh Herr, heile die Kranken, und wir beten und in Jesu Namen sage, heilt, und die Person wird nicht gesund. Ich verstehe das nicht, warum heilt Gott denn? Ich habe doch gebetet, auf die Kranken werden sie die Hände legen. Hallo, du hast vergessen, mit dem du ungeklärt lebst, zu beten, zu sprechen, sagen, bitte vergib mir meine Hartherzigkeit. Vergib mir, dass ich mit dir streite und zeige, danke. Vergib, dass ich dir nicht vergeben habe. Vergib, dass du bist mir nach hinterher gelaufen. Sag, bitte vergib mir. Und ich vergebe nicht. Wie waren da zwei Brüder? Die waren so zerstritten, leibliche Brüder und beide gläubig und beide in einer Gemeinde. Und der eine, er liegt auf dem Sterbebett. Und sie kamen, solange es gut ging, beide in die Gemeinde. Einer links und einer rechts. Aber sie hatten nichts zu tun. Beide worshipten Gott. Halleluja, preis dem Herrn. Die ganze Welt scheint in Ordnung. Aber sie lebten in Streit und in Krieg. Und dann, der eine liegt im Sterben und er lässt den Pastor hinschicken, sagt, geh zu meinem Bruder, sag ihm, er soll doch bitte kommen, ich bitte ihn um Vergebung, ich will Vergebung haben, ich halte es nicht mehr aus. Der Pastor geht zu dem Bruder und sagt, du, dein Bruder bittet um Vergebung, er hält es nicht mehr aus. Da sagt der Bruder, geh zurück zu meinem Bruder und sag ihm, ich halte es noch lange aus. Ich halte es noch lange aus. Und das ist diese Hartherzigkeit, ich halte es noch lange aus. Wir meinen, lass ich doch meinen Mann schmoren, lass ich doch meine Frau schmoren, lass ich doch meine Eltern schmoren, lass ich doch meine Kinder schmoren, lass es doch, ich werde sie schon weich kochen, sie werden schon irgendwann so machen, wie ich will. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und wenn es die manipulative Gewalt ist, und Gott sagt, damit kommt man bei mir nicht durch. Das deaktiviert den Glauben. Da kannst du mit Öl saben, du kannst Ölfässer auf die Kranken schütten. Die werden im Öl ersaufen, aber nicht gesund werden. Hallo? Das ist so wichtig. Lukas 6, 37. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Richtet nicht. Lukas 6, 37. Und ihr werdet nicht gerichtet. Umgekehrt, wenn du richtest, wirst du selber gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Wenn du verurteilst, wirst du selber verurteilt. Lass los Und ihr werdet losgelassen werden. Wenn du nicht loslässt, wirst du selber gebunden werden. Die Anmerkung sagt, und ihr werdet losgelassen werden, sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Sprecht frei, lass den anderen los. Ich spreche dich frei. Und ich sage, der einfachere Weg ist immer noch, und da kannst du dich auch hineinbegeben und einüben, möchte ich mal fast sagen, wenn dir jemand Unrecht tut, dass du dich entscheidest, sagst, ich rechne es nicht zu. Ich rechne es nicht zu. Ich vergebe sofort. Vielleicht ist es am Anfang, dass du sagst, Herr, ich vergebe diese Person. Und in dir wird es noch stechen vielleicht und noch rumoren. Aber du hast vergeben. Vergeben ist nicht jetzt, ich habe ein gutes Gefühl. Vergeben ist gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Ich werde es dieser Person nicht zurechnen. Und am nächsten Sonntag siehst du sie vielleicht wieder und sagst, hat die mich letztes Mal so verletzt? Und so, und dann, und bitte. Dann sagst du, aber Herr, ich habe vergeben und ich bleibe dabei. Und ich kann dir etwas sagen, vor über 20 Jahren, da ist mir so Unrecht geschehen und meiner Frau mir so Unrecht geschehen. Also damals da kamen mir Rachegedanken auf. Und ich habe gedacht, ich muss mich rächen, ich muss das selber in die Hand nehmen. Und ich hätte der Frau alles Mögliche gewünscht, weil es war Ungerechtigkeit. Ich will den Fall nicht weiter aufhören. Aber dann, weißt du, wenn ich dann nach Darmstadt fuhr, dann fuhr ich an der Straße vorbei, wo sie wohnte. Und da bin ich nur Gas und weg. Und dann habe ich gesagt, und weißt du, und der Herr sagt, vergib ihr. Sag ich, im Leben nicht. Nächstes Mal, und ich muss immer an der Straße vorbei. Vergib ihr. Na, habe ich gar nicht hingehört. Ich habe auch nicht Nein gesagt. Ich werde ja nicht mit ihm diskutieren. Ich meine, verliere ich ja sowieso. Besser, ich schweige. Und nächstes Mal fuhr ich wieder und mehrfach die Woche musst du an dieser Straße vorbei. Vergib ihr. Und eines Tages habe ich gesagt, Herr, in Ordnung, ich vergebe ihr. Und weißt du, das Gefühl, da war nicht auf einmal, wow, jetzt fühle ich mich aber frei. Cool. Hätte ich schon gleich machen können. Nein, nächstes Mal fuhr ich vorbei. Und dann, weißt du, und der Herr sagt, vergib ich. Ich vergebe ihr. Ich vergebe. Und das ging so eine Zeit. Und dann fuhr ich wieder vorbei eines Tages. Und der Herr sagt, vergib ihr von Herzen. Vergib ihr von Herzen. Oh, hey, da kannst du knurren. Das sage ich, vergib ihr von Herzen. Und das muss ich jetzt mal verarbeiten. Ich bin Gas und weiter. Aber nächstes Mal wieder vorbei. Das ist normal. Das war der nächste Weg, an dem du immer fährst. Du überlegst schon, nimmst du Umwege, damit der Geist nicht mehr spricht. Aber keine Ahnung. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Du gehst dorthin und fährst vorbei. Vergib ihr von Herzen. Und weißt du, ich habe einfach nur gehorcht. Ich war dem Herrn und ich sage, okay, Herr, ich vergebe ihr von Herzen. Das ging ein paar Mal noch vorbeifahren. Ich vergebe ihr von Herzen. Und das ist die Macht der Worte. Wenn wir sprechen, da bauen wir Dinge auf. Solange wir sprechen, ich hasse dich, du Ekel, du Scheusal, ich hetze dir jemand auf den Hals und ich wünsche dir den Tod und was weiß ich, dann wird Tod in uns bleiben. Verstehst du? Aber dann zu sagen, ich vergebe von Herzen, da war kein Gefühl von herzlicher Vergebung. Da war nur eins, zu gehorchen, was der Herr sagte, vergib von Herzen. Natürlich im Nachhinein weißt du, es ist ja meinetwillen. Ja, ist ja meinetwillen. Ich sitze ja im Gefängnis dadurch. Ich habe doch dadurch Probleme. Bei mir kommen doch deshalb die Schwierigkeiten nicht zum Ende, weil ich außerhalb von Gnade lebe. Und weißt du, und später war es so, ich hatte herzliches Mitleid mit dieser Person. Und dann hörte ich bald darauf, dass sie schwer krank ist. Und da habe ich geweint für sie und gebetet. Und da habe ich gedacht, Herr, wenn du willst, ich besuche sie. Und ich diene ihr und versuche ihr zu helfen. Aber die Adresse, sie waren zwischen umgezogen, man sagte, sie will mit niemandem mehr Kontakt, sie lebt ganz zurückgezogen und isoliert. Vielleicht auch, weil sie nicht Dinge in Ordnung gebracht hat. Ins Gefängnis gekommen. Verstehst du? Von Herzen vergeben, das war ein Prozess. Manchmal sind diese Dinge ein Prozess. Aber wir lassen uns darauf ein, der Herr lässt sich ja auch auf uns ein und hat uns vergeben, nicht wahr? Obwohl wir doch wirklich manchmal so krümelig sind. Sprecht frei. Und ihr werdet freigesprochen. Wenn du, Herbert, nicht freisprichst, wirst du auch nicht freigesprochen. Bleibt es auf dir. Das ist so. Jesus sagt, wie ihr wollt, dass euch Menschen tun, so tut ihnen auch. Willst du, dass man dir schnell und großzügig vergibt, dann sei auch schnell und großzügig im Vergeben. Kolosser 3,13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ich glaube, was ihr erst sagt, auch mit Seminaren, Also wir, manchmal reden wir vielleicht den Leuten erstmal ein, wie furchtbar krank sie sind und wie in welchem desolaten Zustand ihre Seele ist, damit wir dann noch ein Seminar anbieten können. Also ich hoffe, dass wir sowas nicht machen und tun. Sowas sollten wir nicht tun. Ich glaube, dass jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt und wiedergeboren wird, mit dem Herrn alleine klarkommen könnte und sein Leben ordnen könnte. Denn ich sehe das, die vielen Leute, die wir auch begleitet haben in den Jahrzehnten meines Dienstes, seit 1976, die wir begleitet haben, Menschen, die nicht in eine persönliche Beziehung zu Gott gehen und wirklich mit Gott persönlich leben, kommen irgendwie im Leben nicht zurande, bleiben immer irgendwie in Problemen stecken und auf der Strecke. Das ist nicht vom Herrn gedacht. Und unsere, was ich am Anfang las, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Wenn ich in Bitterkeit und Vergebenheit bin, habe ich keine Gemeinschaft. Also greift Vers 9 auch nicht, wenn ich Sünde bekenne, dass mir vergeben wird. Weil der Vater, so wird mein Vater euch tun, er wird euch nicht vergeben, wenn ihr nicht vergebt. So ist so wichtig, dass wir in diese Bereiche gehen. Wenn du jetzt in diesem Zustand bist und sagst, ich rechne anderen Menschen zu und ich habe nicht vergeben, und erwarte nicht, dass die anderen bitten und sagen, komm, bitte vergib mir, sondern vergib du großzügig. Hatten wir eigentlich Matthäus 5 gelesen? Genau. Also wenn du dort bist und zum Altar deine Gabe geben willst. Ich erinnere mich, ich war mal auf einer Leiterkonferenz. Wir waren viele hunderte Leiter dort. Und wir hatten eine grandiose Anbetungszeit. Das war so gewaltig und enorm. Irgendwie, du hattest das Empfinden, so der Himmel kommt auf die Erde. Es war Anbetung und Worship, also so richtig allerpfingstlicher Art, sage ich jetzt mal. Aber so richtig so, ich meine nicht so ein Hingedudel da, Shabba-dabba-du, nein, ich meine richtig so, da war, du merkst, wow, du gehst in den Himmel. Du bist mit der Musik angedockt in himmlischen Orten. Du bist vor dem Thron. Und da rein, da hat jemand ein Bild. Man sagt, ich sehe jemand. Du gehst zum Altar, hebst die Hände und willst Gott anbeten. Und dann sehe ich, wie eine feurige Mauer dir den Weg versperrt. Und der Heilige Geist sagt, und diese Person drehte sich um, genau, sie drehte sich um. Und der Heilige Geist sagt, du kommst nicht zu mir mit deinem Lobpreis durch, bis du mit deinem Bruder, der in diesem Saal sitzt, das in Ordnung gebracht hast, was du mit ihm in Ordnung zu bringen hast. Und du kannst dir glauben, wie der Heilige Geist da reinging. Auf einmal entstand eine Bewegung im Saal. Und da gingen Leute aufeinander zu und haben Vergebung geholt. Danach war es noch himmlischer. Denn da konnten alle, die mit einstimmen, die dachten, sie wären jetzt himmlisch angedockt, aber die haben sich, alle, die in Unvergebenheit waren, haben sich nur was vorgemacht, denn sie waren gar nicht da. Die waren in einer Selbsttäuschung, im Selbstbetrug. Oh, das war toll. Ja, sie waren nur dabei, im Geplätscher, wo die anderen im Wasser waren, aber nicht selber. Und dann weißt du, vergeben. Gib deinem Bruder, wenn du weißt, er hat etwas gegen dich, bring es in Ordnung. Geh und hole Vergebung. Ich weiß, es gibt andere Leute, die sagen, ja, ach, ich vergebe nicht, ich nehme dann halt einfach nicht am Abendmahl teil. Ja. Dann weißt du, dass du schon sehr arg in die Finsternis abgerutscht bist. Dann weißt du, dass die Finsternis bei dir sehr, sehr groß ist. Und wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft miteinander, aber ich brauche keine Hauszelle, ich brauche auch keine Gemeinde, dann glaube ich nicht, dass wir im Licht wandeln. Denn wir sind berufen zur Gemeinschaft der Gläubigen. Hebräerbrief sagt, es ist nicht gut, wie etliche tun, dass sie die Gemeinschaft verlassen und ihr eigenes Ding drehen. Das ist nicht gut. Und wenn wir dann noch sagen, ich bin im Frieden mit Gott, ich verlasse meine Hauszelle, ich verlasse meine Gemeinde oder ich verlasse die, mit denen ich Beziehungen mit dem Herrn hatte und habe mit ihnen nichts mehr zu tun. Und wenn ich dann behaupte, ich bin im Licht, dann ist es gelogen. Bin ich nicht im Licht. Denn wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft. David hat gesagt, ich freue mich, wenn ich sehe, wie die Gläubigen zum Haus des Herrn gehen. Und der David, ich sehe ihn buchstäblich hüpfen und da rumjumpen und tanzen. Und er sagt, ich freue mich auch. Und er sieht das so fast wie sternförmig. Alle gehen zum Haus des Herrn. Und er sagt, mittendrin bin ich auch. Er freute sich auf Gemeinschaft. Er freute sich auf die Beziehung und das Miterleben, Zusammenleben mit den anderen Gläubigen vor dem Thron Gottes, vor dem Angesicht Gottes. Wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir total Bock auf Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. predigen. Dann haben wir total Bock, in unsere Hauszelle zu gehen. Da haben wir total Bock, in unserer Familie in Frieden zu leben, wenn wir im Licht wandeln. Dann haben wir Bock darauf. Dann haben wir Sehnsucht danach. Dann möchte ich mit meinem Mann in Frieden leben. Dann möchte ich mit meiner Frau in Frieden leben, mit meinen Eltern, mit meinen Kindern. Ich will in Frieden leben, weil ich habe Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dann werde ich lieber Unrecht ertragen, bevor Unfrieden geschieht. Ich werde nicht behaupten, dass ich der Herr oder die Herrin des Hauses bin. Nein, da werdet ihr Krieg haben bis zum Ultimo. Geh doch mal den unteren Weg und stifte Frieden, suche Frieden, jage ihm nach. Die Bibel sagt, jaget nach der Heiligung und dem Frieden gegen jedermann, richtig? Ist dein Mann und deine Frau auch ein jedermann? Ja. Ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Wer nicht dem nachjagt, Frieden nachjagt, wenn du und ich keine Friedensstifter sind, wenn wir nicht Friedensstifter sind, werden wir das Reich Gottes nicht sehen. Hallo, habe ich nicht geschrieben. Wichtig. So, von daher, wir haben alle Gnade erlebt, alle Großzügigkeit Gottes, alle Vergebung Gottes. Sollten wir nicht auch großzügig sein? Lass uns zum Abschluss 1. Korinther 13 lesen. Ich werfe nochmal ein, 2. Korinther 2, Vers 10, 11 und 12. Paulus sagt, wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben. Also ihr habt mir was angetan, ihr wart nicht gut zu mir, um euretwillen vergebe ich euch. Um euretwillen vor dem Angesicht Christi habe ich das gemacht. Herr, ich vergebe diesen Leuten, die mir Unrecht getan haben. Warum tut er das? Vers 11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Ich habe euch vergeben, um euretwillen. Ich will nicht, dass da irgendwas steht. Wenn ihr nicht den Nerv habt zu sagen, vergib mir, Paulus, was wir dir angetan haben, dann sage ich euch jetzt, ich schreibe euch, was immer ihr mir angetan habt, ich habe es euch vergeben. Warum tue ich das? Damit der Satan nicht bei uns, zwischen dir und mir reinfunken kann. Weil seine Gedanken sind, der Zerstörung sind uns nicht unbekannt. Okay, Korintherbrief. 1. Korinther 13. Das ist ja der Vers, der Abschnitt, den die Leute meistens bei der Hochzeit, bei der Eheschließung dann noch mitbekommen. Da heißt es 1. Korinther 13, 4. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Oder lass uns mal ab Vers 1 lesen. Wenn ich in den Zungen der Menschen und der Engel rede, also wenn ich so ein echter Pfingstler und Charismatiker bin, Vollblutpfingstler, Vollblutcharismatiker, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophetengabe habe, ne, so richtig pfingstlich charismatisch, wenn ich Prophetengabe habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Kannst dein Auto verkaufen, dein Haus verkaufen, kannst alles spenden an die Wohlfahrt, an die Mission, kannst alles, was du hast, alles verkaufen und weggeben, sagen, das spende ich. Und dann kannst du sagen, und ich sterbe auch noch den Märtyrertod. Aber wenn du keine Liebe hast, dann nützt es nichts. So steht es geschrieben. Und wenn ich, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Also sie ist nicht eifersüchtig. Kennst du das? Der ist bevorzugt worden. Eigentlich hätte man mich da nehmen müssen. Aber die Person ist bevorzugt worden und ich stehe hier mal wieder. Und du regst dich auf. Groll kommt in deinem Herzen hoch. Ich verstehe nicht, warum ich nicht befördert wurde. Spätestens jetzt solltest du merken, warum. Weil dein Innerstes nicht geklärt ist. Weil da Groll ist und Eifersucht und Neid. Deshalb kannst du nicht befördert werden. Denn du würdest diesen Neid und diese Eifersucht dahin transportieren, wohin du befördert wirst. Deshalb können wir dem Herrn dankbar sein, wenn wir manchmal nicht befördert werden, sondern da bleiben, wo wir sind. Das ist Gnade für uns alle. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut sich nicht groß, sie prahlt nicht mit sich selbst, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Also sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Ich finde das manchmal so interessant, wenn Leute mit mir sind und dann gibt es so Leute, so, die so keinen Respekt und so Anstand und so weiter kennen. Und dann gibt es manchmal Leute, die sie meinen, sie müssten mal so Richtung meine Person was loslassen. So. Und was mache ich darauf? Null. Ich reagiere nicht. Und die da manchmal mit mir sind, ich sehe richtig aus den Winkeln, wie sie Haltung annehmen und gucken, was wird er jetzt tun? Ich kann dir sagen, was ich tue. Nichts. Ich kann das ruhig abwarten, bis Gott das klärt. Ich rechne es dieser Person nicht zu, also habe ich auch nichts zu vergeben. Mein Herz ist frei und ich vergesse in der Regel auch, was gewesen ist. Und es sei denn, der Heilige Geist will, wo Dinge dann später nachgehakt werden sollen. Aber allgemein, sie lässt sich nicht erbittern. Ich muss nicht für mein Recht kämpfen. Ich muss das nicht tun. Der Herr wird für mich streiten und ich werde still sein. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss meine Gemeinde schützen, das darf ich. Ich darf für sie eintreten. Genauso, die Bibel sagt, stolz, ich muss mich nicht um die Stolzen kümmern. Ja, wisst ihr, vor 2-3 Jahren kam ich, Mensch Herbert, ein paar Leute sind richtig stolz hier in der Gemeinde. Da musst du was unternehmen. Da habe ich gesagt, Herr, was mache ich denn? Der sagt, gar nichts. Das ist Chefsache. Das ist Chefsache. Lies ein paar Bibelverse. Ich habe mich hingestellt, habe gelesen, was die Bibel über den Stolzen sagt und was Gott mit ihnen macht, dass er die Stolzen niederschmettert, dass er ihr Haus zerstört und dass Gott sie platt macht. Die Stolzen, das habe ich gelesen und auf einmal wollte keiner mehr stolz sein. So einfach ist das. Chefsache. Ist ganz einfach Chefsache. Ja. Jetzt jemand zu erklären, dass er stolz ist, hey, ihm noch große Ehre geben, dass er noch fauliger durch die Gegend geht, nö. Da lesen wir Gottes Wort, Gott kümmert sich um dich, macht euch keine Gedanken um die Stolzen. Der Herr, der bringt sie zu Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Du kannst ruhig zugucken. Manche Sachen sind einfach Chefsache. Ich meine ganz oben Chefsache. Nicht Pastorchef, sondern ganz oben. Chefsache. Und ich kann ihm vertrauen. Weißt du, ich muss das nicht zuhören. Wenn er sagt, rechne es nicht zu. Jesus, als man ihn bespuckte, er spuckte nicht zurück. Als man ihn gescholten hat, er hat nicht zurück widersprochen. Verstehst du, Jesus war, er sagt, und so seid meine Nachahmer, lebt so wie ich. Wenn man so mit euch umgeht, okay, ertragt es, wie ich es ertragen habe. Und wenn du die Entscheidung triffst, ich werde nicht mehr zurechnen. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen, richtig? So, wir sind fähig zu lieben wie Gott. So, ich rechne es nicht zu. Dann ist dein Herz immer frei. Dann ist dein Herz immer frei. Jemand sagt mir, Mensch Herbert, da hättest du jetzt aber wirklich mal erwidern sollen. Sag ich, wenn der Heilige Geist mir sagt, ich soll es tun, dann tue ich es. Aber er hat es mir nicht gesagt. Also kümmert sich Gott um diese Sache. Und ich kann ganz entspannt meinen Weg gehen. Mein Herr kümmert sich um diese Sachen. Wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich lebe in Unvergebenheit. Da sind Leute, auf die bin ich stinkig, da bin ich sauer. Vielleicht hast du sie unter Druck gesetzt mit SMS und E-Mail und Telefon und sonstigem Terror oder mit einfacher sonstiger Manipulation und Ignoranz. Wie auch immer du es gemacht hast, um deine Rache zu vollziehen. Denn das ist Rache. Das ist Rache. Und Gott sagt, wer selber Rache übt, an dem übt Gott Rache. Wenn du das gemacht hast, dann bist du ins Gefängnis gekommen, auch wenn du es schön redest. Dann wird der Herr auch deine Gebete nicht mehr beantworten. Aber heute, der Grund ist ja nicht, um dich jetzt im Keller zu lassen. Sondern der Grund, warum ich diese Botschaft heute habe, ist, dass der Herr sagt, vergib und du kommst aus deinem Zustand wieder raus. Tiefen Frieden haben, die dein Gesetz leben. Du sagst, ich habe keinen Frieden. Dann wird es Zeit, dass du heute wieder Frieden bekommst. Dann sei großzügig und vergib. Ja, der andere muss zuerst kommen, der hat angefangen. Komm, wir sind nicht im Kindergarten. Der Herr hat nie angefangen. Du hast immer den Streit angefangen mit ihm. Es war immer du und ich, die Streit angefangen haben. Und trotzdem ist er auf uns zugekommen, richtig? Und war großzügig und war gütig und barmherzig und gnädig. Sollten wir nicht in der gleichen Weise es auch tun? Ich weiß, dass es manch einen nicht trifft, aber ich weiß, dass manch einer sich da hineinmanövriert hat. Wir wollen das jetzt so machen, dass du heute Abend sagen kannst, dass du zum Herrn kommst und sagst, auch du im Internet, der du zuhörst, dass du zum Herrn kommst und sagst, Herr, vergib mir meine Unbarmherzigkeit, meine harte Herzigkeit. Vergib mir, dass ich so gnadenlos gewesen bin. Ich habe so viel Gnade erlebt und behandle den anderen so mit Ungnade. Vergib mir, dass ich nicht vergeben habe. Herr, und jetzt bin ich da hineingeraten. Jetzt bin ich in dem Zustand, dass ich für meine Schuld selbst bezahlen muss. Wisst ihr, dass die meisten Leute noch glauben, sie müssen nicht bezahlen, aber du musst bezahlen, wenn du anderen nicht vergibst. Dann musst du für deine Schuld selber bezahlen. Ob du es wahrhaben willst oder nicht. Und wenn du sagst, ich habe vom Heiligen Geist ein Wort, der sagt, bei mir ist es anders, dann ist es nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird niemals dem Wort widersprechen. Hallo? Wenn der Herr sagt, wenn du nicht vergibst, vergebe ich dir auch nicht und du musst deine Schuld jetzt selber bezahlen, dann glaube ich, dass der Herr weiß, was er sagt, oder? Und dann müssen wir da. Und dann können, aber wir können rauskommen, egal wie tief wir sind, wie Unbarmherzigkeit, selbst wenn die Sünde blutrot geworden ist. Herr, ich bin unbarmherzig und ungnädig gewesen, ohne Erbarmen, ohne Mitleid meinem Nächsten gegenüber. Ich bitte dich, vergib mir, Herr, dass ich so an meinem Mitmenschen, Mitbruder, Schwester oder Menschen draußen in der Welt, im Beruf, Familie gehandelt habe. Vergib mir, Herr, ich will Frieden schaffen. Vergib mir meine Hartherzigkeit. Und Herr, ich vergebe dieser Person, diesem Menschen, mit dem ich in Bitterkeit und Unvergebenheit bin. Ich vergebe dieser Person. Und dann sieh schnell, möglichst schnell hinzukehren. Die Bibel sagt, sieh schnell, wie hatten wir es hier gelesen? Dann in diesem Wort, sei deinem Gegenüber schnell wohlgesinnt. Geh ihm entgegen, heißt es da. Geh entgegen. Sag, ich will hingehen. Und bitte, schreib nicht wieder eine SMS oder eine E-Mail. Hab heute eine Predigt gehört, muss vergeben. Bitte vergib mir, liebe dich, Umarmung, Bussi, Bussi. Das ist überhaupt keine Vergebung. Das ist wirklich todbringender Internetschmarrn. Vergebung geschieht Auge in Auge. Da will ich sagen, dem anderen, dem kann ich eine E-Mail schreiben. Du, ich muss dringend mit dir reden. Lass uns Auge in Auge reden. Aber das macht man nicht per SMS und per E-Mail. Das machen die Feiglinge. Das machen die, die sich wieder drücken wollen bis zur nächsten Unvergebenheit. Man geht und ruft den anderen an, sagt, du, ich muss mit dir reden. Es muss in dir sein. Du musst wissen, du bist wirklich im Loch, wenn du nicht vergeben hast. Dein Zustand ist bedrohlich. Wenn du jetzt sterben würdest, der ist bedrohlich, das ist kein Spielplatz. Und dann muss ich hingehen und sagen, bitte, ich muss mich mit dir treffen. Und dann triffst du dich mit der Person und dann bringst du es aus der Welt, Auge in Auge, nicht Auge um Auge. Das ist alles so leicht heute, SMS, E-Mail, und die kann missbraucht werden, wieder weitergeschickt werden. Ach, was ich im Leben an E-Mails kriege, wo Leute sagen, guck mal, da schick mir E-Mail und jetzt... Die Person hat mich verletzt und jetzt macht sie mir per E-Mail noch Schuldzuweisungen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich habe gesagt, vergib dieser Person, bis Gott mit ihr klarkommt. Aber jetzt haben wir eine Internetpredigt. Kann man ja immer wieder hören, ne? Wenn man vom Kurs abgekommen ist. Aber du kannst heute kommen, vergib mir, Herr. Und Herr, ich vergebe auch dieser Person. Vergib mir, dass ich nicht vergeben habe. Vergib mir, Herr, dass ich dir widerstanden habe, indem ich in Unvergebenheit und Bitterkeit war. Denn wir widerstehen ja Gott, wenn wir nicht vergeben. Vergib mir, wasche mich, reinige mich in deinem Blut. Ich will wieder in Gnade leben und ich will anderen Gnade erweisen. Du musst lossprechen, freisprechen, andere loslassen. Amen. Und wir wollen das so machen. Ich gebe jetzt, wenn das Lobpreisteam gleich nach vorne kommt, Gelegenheit. Wir können hier uns einen Zettel nehmen. Und wir haben hier auch eine ganze Kiste Kulis. Und dann kannst du kommen zu Gott. Du kannst den Namen draufschreiben der Personen, mit denen du in Unvergebenheit bist oder die dich verletzt haben. Und dann sagst du, schreib den Namen auf diesen Zettel. Und wenn du den Namen draufgeschrieben hast, dann sagst du, Herr, ich spreche diese Person frei, die mir Übles getan hat, die mich verletzt hat und so weiter. Ich spreche sie frei, ich lasse sie los. Herr, ich lasse sie los. Und ich bitte dich, vergib mir meine Haltung gegenüber. Dann lässt du diese Person los. Und dann wird sie in Freiheit, denn durch deine Unvergebenheit wird sie auch gebunden. Das heißt, der Satan bindet wiederum diese Person und macht der klar, du darfst nicht hingehen um Vergebung bitten. Du bist bisher gebunden gewesen und du warst zu stolz, um zu gehen. Und die andere ist auch gebunden, auch zu stolz, um zu gehen. Und so sitzen beide gebunden da. Aber wenn du den Schritt machst und sagst, ich lasse los, ich löse, ich spreche frei in Jesu Namen. Und dann, wenn du das getan hast, dann gibst du diese Person Gott und dann zerreißt du diesen Zettel in kleine Stücke. Das muss keiner lesen, wer da drauf steht. Wird auch keiner nachforschen und zusammenkleben. Und wir werden auch nicht das FBI kommen lassen, die Schnipsel wieder sortieren zu lassen. Nein, nein, nein. Das wird dann vernichtet. Und dann schmeißt du das einfach in die Sündentonne. Und noch etwas, das sollte auch noch mit drauf. Noch etwas, was ich immer wieder erlebe, und das bringt Schaden. Manchmal denkt jemand schlecht über einen anderen. Ja, also wenn ich jetzt so, sagen wir, über dich denke, Mensch, voll bescheuert, die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Die guckt auch immer so blöd. Und dann sitzt du noch in der ersten Reihe. Ja, und dann muss ich sie dauernd vor der Augen haben. Und die nervt mich voll. Könnt ihr die nicht in die letzte Reihe nehmen? So. Und jetzt, was geschieht? Auf einmal haben wir ein schlechtes Gewissen. Und dann gehen wir hin zu so einer Person. Du, ich wollte dir sagen, was ich alles über dich gedacht habe. Dann hast du gerade die nächste Sünde begangen. Bitte, tu sowas nicht. Denn wenn du zu mir kämst und sagst, das habe ich gedacht, das ist vorbei. Das ist. Aber sag es einer Person, die vielleicht selber angeschlagen ist oder vielleicht nicht in einem guten geistlichen Stand ist, dann wird der Teufel kommen. Siehst du, wie man über dich denkt? Guck dich mal um, da denken bestimmt noch andere so über dich. Und ich weiß nicht, ob ich weiter in diese Gemeinde kommen sollte, wo da so über dich gedacht wird. Verstehst du? Wenn du gedacht hast, dann musst du das mit Gott oder wenn du es nicht kannst, mit deinem Seelsorger in Ordnung bringen. Aber geh nicht zu der Person und sag, du, ich habe über dich das und das gedacht. Das ist tödlich, sowas. Hallo? Das ist nicht gut, sollten wir nicht tun. Okay, denn da wird der Schaden größer. Aber wo Taten geschehen sind, dann geh hin. Wenn du gedacht hast, ja, geh zum Herrn, bring es hin, komm zu mir, geh zu deinem Hauszelleiter, sprich mit ihm, bete darüber, um dass klare und reine und gute Gedanken hinkommen. Und dann geht das in Ordnung. Ja, jetzt lade ich dich ganz einfach ein, hier nach vorne zu kommen, wenn du es so magst. Ist ja deine Entscheidung. Und du musst wissen, ich will dir wirklich sagen, der Herr ist reich an Vergebung. Groß an Vergebung, so reich an Vergebung. Und bring es ihm. Vergib mir, Herr. Vergib mir meine Sturheit, meine Hartherzigkeit, die mich in diese Folterknecht-Situation gebracht hat. Vergib mir, Herr. Und heute wirst du Vergebung empfangen. Heute wirst du freigesprochen werden. Heute wirst du losgelassen werden. Vergib deiner Mutter, vergib deinen Vater, deine Mutter, die dir nicht beigestanden hat. Und du klagst sie bis heute an, wieso konnte sie mich alleine lassen in der Situation. Vergib ihr. Rechne es ihr nicht zu. Vergib ihr. Denn du hast Vergebung empfangen. Vergib ihr. Amen.